Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Es war ein Paukenschlag in Washington, D.C. Vor wenigen Tagen haben sich die Demokraten im US-Senat auf ein Klima-, Sozial- und Steuerpaket geeinigt. Demnach soll der CO2-Ausstoß in den USA bis zum Jahr 2030, also in den kommenden 8 Jahren, um 40% sinken. Es ist allerdings, und das ist ein großes Allerdings, noch fraglich, ob die Mehrheit im Senat dafür wirklich steht. Wie dringend der Handlungsbedarf gegen die Überhitzung der Erde auch in den USA ist, das wird vor allem im nördlichsten und größten Bundesstaat sichtbar, in Alaska. Die Durchschnittstemperatur ist dort in den letzten 50 Jahren um über 2 Grad Celsius gestiegen und 95% der mehr als 100.000 Gletscher in Alaska schmelzen ab oder sie ziehen sich zurück. Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon hat sich ins Auto gesetzt für eine lange, lange Dienstreise und wir erreichen sie jetzt in Alaska, genauer in Fairbanks, 230 Kilometer südlich vom Polarkreis. Doris, du bist seit Tagen unterwegs. Was siehst du bislang von der Klimaveränderung in Alaska?
Naja, die Gletscher, hast du schon erwähnt, waren weiter südlich. Jeder, mit dem ich dort da war, hat mich darauf hingewiesen, wie er sich daran erinnert, wie sie sich daran erinnert, dass vor ein paar Jahren da, wo jetzt grün ist oder Stein, dass da noch der Gletscher war. Das kann ich als Erstreisende natürlich nicht sagen, aber das beeindruckt die Menschen hier sehr. Auf dem Weg von Anchorage hier rauf nach Fairbanks habe ich gesehen, wo die riesigen Waldbrände noch vor wenigen Wochen waren. Meine Gesprächspartner sagten damals am Telefon, sie können die Hand kaum vor Augen sehen. So voller Rauch war es selbst hier eben 110 Kilometer nördlich von den Waldbränden. Ich habe heute und nicht zu zählende tote Fichten gesehen. Ursache ist der Fichtenholzbockkäfer. Den hat es hier immer schon gegeben in Alaska, wie es auch Waldbrände immer schon gegeben hat. Aber eben nicht in diesem Ausmaß. Und die Temperaturen, die erstaunlich hoch sind in diesem Sommer, die haben dazu geführt, dass sich dieser Käfer eben, dass er einen anderen Lebensrhythmus hat, früher zur Tat schreitet und entsprechend viel mehr Bäume auch kaputt macht. Das ist alles sehr sichtbar. Und was man hier in Fairbanks inzwischen auch sieht, die Einwohner zeigen einem das auch, weil es so üblich geworden ist, das sind Häuser, die beschädigt sind oder gar nicht mehr zu nutzen, dadurch, dass der Permafrost hier taut. Und selbst hier auf dem Gelände der Uni, wo ich gerade bin, gibt es ein spezialisiertes Institut der Geophysiker, die sich seit Jahrzehnten mit Schnee, Permafrost und Gletschern befassen. Ja, und denen ist der Parkplatz hinterm Institut abgekippt, weil eben so ein Senkloch entstanden ist durch Permafrost.
Nun haben wir eben schon, ich habe Washington schon kurz erwähnt und wie schwierig sich der US-Präsident tut, eine stringente Klimapolitik durchzusetzen, auch in den eigenen Reihen. Hilft sich Alaska selbst? Tut der Bundesstaat, greift er eigene Initiativen gegen die Erderwärmung?
Lange Zeit überhaupt nicht, ist ja auch ein konservativ jetzt regierter Bundesstaat. Aber praktische Dinge haben da einiges doch verändert. Das eine war ganz praktisch die Pandemie und die wahnsinnig abgefallenen Preise fürs Öl. Da hat man zum ersten Mal gedacht, vielleicht braucht man doch mal nochmal eine andere Einnahmequelle als das Öl und das Gas. Und dazu kommt Alaskaner, man glaubt es nicht, aber die zahlen 2- bis 3-mal so viel für Energie wie die übrigen Amerikaner. Alles muss ja hierher gebracht werden per Schiff oder per Flugzeug. Die Preise sind hoch. Es lohnt sich zum Beispiel auch gar nicht, Produkte wie das Holz, was es hier in Massen gibt, weiter zu verarbeiten, weil die Endprodukte hier einfach zu teuer wären wegen der Energiepreise. Und das ist eine große Motivation, sich zu überlegen, umzusteigen, wie auch die Frage, was machen wir eigentlich, wenn Öl und Gas mal nicht mehr fließen. Und deswegen gab es jetzt zum Beispiel im Mai auch eine große Konferenz des Gouverneurs hier. Da ging es um erneuerbare Energien und da liegt ganz viel auf dem Tisch, von Mikronuklearenergie, aber auch klassisch eben Wasser und Wind, und man sieht es auch.
Doris Simon, noch eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was bedeutet der Klimawandel in Alaska für die Native Alaskans, für die Inuit?
Die trifft das in besonderer Weise. Auf der einen Seite sind sie auch Treiber, weil eben die mächtigen Genossenschaften etwa im Norden für weitere Ölförderung sind, weil das auch Job bringt neben dem Einkommen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Genossenschaften der Ureinwohner, die komplett auf erneuerbare Energien setzen und da rein investieren, weil es eben vielen ihrer Mitglieder auch die Grundlage nimmt, wenn die eben noch von Subsistenzwirtschaft leben.
Doris Simon berichtete uns live aus Alaska und wir werden auch in den kommenden Tagen und Wochen Ihre Berichte aus dem größten und nördlichsten Bundesstaat der USA noch weiter hören können. Dafür vielen Dank.